Liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr heute hier seid, denn wir haben euch einen tollen Gast mitgebracht, Veronika Ferres.
Ist die Hammer, vor allen Dingen, dass man denkt, schon so lange unterwegs, schon doch in der ein oder anderen Talkshow gesehen, erzählt die immer wieder Sachen, wo man denkt, krass, LKW-Führerschein wusste ich nicht.
Ja, naja, also ich meine, wir haben viel aus ihr rausgekriegt, muss man jetzt mal sagen. Und ich habe mich ein bisschen, wie soll ich sagen, ich bin voll auf ihrer Seite. Die ist lustig, die hat die ganze Zeit so gekichert und so und dann ist ja völlig durchgedreht an manchen Punkten auch. Also du merkst so richtig, die ist zu allem bereit. Zu allem bereit. Das hat mir sehr gut gefallen.
Du hast sie so angesteckt. Das sind, glaube ich, diese Leute, die so im Gespräch mit dir vergessen.
Die kommen mit Angst und gehen mit Freude. Ja, davon hatten wir ja schon einige hier, die gesagt haben, Howard Carpendale hat mir zu mir gesagt, ich hatte ein bisschen Angst vor dir. Ja, ich wusste nicht genau, was du mit mir tust. Aber ja, keine Sorge. Und auch Veronika wurde hier ja wärmstens empfangen. Wir haben tolle Spiele mit ihr gespielt und haben über vieles, vieles geredet, was man, glaube ich, noch nie irgendwo gehört hat. Und deswegen überzeugt euch selbst. Hier bei den Waffeln einer Frau mit Veronika Ferres.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Das Handy ist auf Flugmodus, deswegen können wir starten. Liebe Freunde, heute spreche ich mit einer Frau, die weiß, wie Robert De Niro, Danny DeVito, Nicolas Cage, Samuel L. Jackson, Mike Morgan Freeman, John Malkovich und Pierce Brosnan riechen. Und sie hat auch noch einen Löwen zu Hause. Ganz ehrlich, also ich habe das Studio geputzt, der rote Teppich ist so gut wie ausgerollt und sie ist endlich bei uns. Veronika Ferres!
Herrlich hier zu sein. Hallo liebe Barbara, ich habe gerade schon eure gute Stimmung genossen, weil wenn man sich die Hände waschen geht, dann kommt beste Musik einem entgegen.
Aber wirklich, unser Klo ist legendär, kann ich dir sagen.
Und gerade für mich, Every Breath You Take, ist ja auch ein Film, den ich gemacht habe, mit Casey Affleck und Michelle Monaghan und Sam Claflin. Und ich mache die Tür auf und da wird der Song gespielt.
Du meinst in der Version von Sting?
Ja.
Oh, das ist ja einer absoluten Lieblingssongs, oder? Ist das dann auch so gleich, wann hast du den gedreht? Ist das schon lange her?
4 Jahre.
Ach, das ist okay. Du hast ja noch gute Erinnerungen dran. Ich vergesse ja alles, was länger als ein paar Monate zurückliegt.
Ich aber auch.
Aber woran könnte das liegen?
Weil wir so viel im Kopf haben und weil wir so emotionale, sehr intuitiv gesteuerte, wunderbare Frauen sind, die sehr im Augenblick leben.
Das glaube ich. Ich glaube, ich lebe sehr im Augenblick und deswegen vergesse ich auch ganz schnell, was in der Vergangenheit war.
Manche regen sich dann auf.
Ja, also wenn ich mit Leuten von früher rede und dann, weißt du noch, damals, wir haben doch immer und so und ich immer, ich habe immer das große Fragezeichen irgendwie auf der Stirn. Aber weißt du, wozu ich neige? Und das möchte ich eigentlich ein bisschen verändern, jetzt, wo ich ein bisschen älter werde. Ich neige manchmal dazu, so check, habe ich, check, abgehackt, check, what's next, so checklistenmäßig, weißt du? Mein Leben so ein bisschen so, ich lebe was, dann freue ich mich, dann hake ich das ab und dann suche ich mir gleich das nächste große Ereignis.
Du freust dich, das ist doch toll. Bei mir ist es so, dass ich manchmal mich noch nicht mal freue. Wenn irgendwas Tolles ist, dann denke ich gleich, super, und jetzt fängt aber die Arbeit an. Also ich habe gerade ein Casting gemacht, ein super geiles Casting für ein ganz tolles deutsches Projekt und habe die Rolle bekommen und meine Agentin flippt aus am Telefon und sagt, du weißt gar nicht, was das bedeutet und ich sag so, ja, schön, aber gleich mal so wusch in die Bücher rein, anstatt einfach auch mal zu sagen, so, jetzt wird mal ein Tag durchgefeiert.
Ja, sich gefreut und gefeiert. Das habe ich auch letztens zu meiner Managerin gesagt. Ich habe gesagt, wir hetzen manchmal so ein bisschen durch unsere Projekte durch, ohne mal innezuhalten und zu sagen, lass uns mal zusammen zurückgucken, weißt du, so einfach so mal den Feldweg so zurück und mal sagen, ganz schön cool, was wir schon alles gemacht haben.
Das macht man aber nicht. Zu gucken und kannst ja auch sehr, sehr stolz sein.
Ja, aber ich glaube, es ist so eine Veranlagung. Da, woher kommt es? Ich glaube, es ist so ein bisschen so eine calvinistische Ansicht zu denken, wenn es zu schön wird, dann
ich glaube, das passiert ist unsere Erziehung. Schlimmes. Kann das sein?
Ja.
Ja.
Du, ich meine, ich spreche hier mit einer Frau, nach der fast eine Kartoffel benannt wurde.
Nee, ich glaube, sie wurde benannt. Warte, oder
nicht
war das eine Blume?
Nein,
es wurde eine Kartoffel benannt. Der Deutsche Kartoffelverband.
Eine Blume!
Eine Rose. Es gibt tatsächlich die Rose Veronika.
Nein, und die ist nach dir benannt?
Ja,
kann man das nachvollziehen oder sagst du das einfach nur so, weil es hinterher keiner mehr rauskriegt?
Und die riecht richtig lecker, richtig, richtig gut. Und die ist so orange-gelb. Die sieht aus wie der Sonnenuntergang oder Aufgang und ist wirklich schön.
Also ich meine, da wo du herkommst, wo du mit Richard David Precht zusammen in der Schule saßt.
Ich saß nicht nur mit ihm in der Schule, wir waren in der gleichen Klasse.
Ja, ihr saßt richtig so auf einer Bank irgendwie.
Ja,
gell?
So Nebensitzer eine Zeit lang, glaube ich.
War der süß? War der Schwarm, der
hatte damals schon immer lange Haare und war mit mir in der Theater AG.
Mhm.
Und wir haben damals Der Wolfsjunge gemacht als Theaterstück und wir haben beide einen Arzt gespielt, der dann den Wolfsjungen sozusagen untersucht und beurteilt, wenn er als wilder Junge aus dem Wald kommt. Mhm. Wir waren beide nicht gut, aber es gibt eine Aufzeichnung davon.
Hat, ehrlich gesagt, das ist ja ganz gut weitergegangen irgendwie für beide.
Ja, hat Spaß gemacht.
Okay, also ist dir diese Gegend zu Dank verpflichtet oder bist du dieser Gegend zu Dank verpflichtet?
Ich bin dieser Gegend zu Dank verpflichtet. Ich weiß genau, was ich der Stadt und meinem Aufwachsen wirklich zu verdanken habe. Ich bin im Bergischen Land aufgewachsen, zwar nah am Ruhrpott, aber nicht im Ruhrpott. Meine Eltern, Arbeiterfamilie, Kohle- und Kartoffelhändler. Und ich habe dieser Arbeitsethik, der Erziehung im christlichen Glauben, meinen beiden älteren Brüdern und dass wir einfach, ich möchte nicht sagen arm waren, aber wir mussten halt jeder Kartoffel hinterherlaufen, die irgendwie runtergefallen war, weil wir lebten davon. Und sehr früh musste ich halt lernen, mitzuhelfen. Und deshalb habe ich so einen Teamgeist. Deshalb macht mir das Theaterspielen, das Produzieren so viel Spaß, weil das für mich einfach nur, jeder im Team muss sich auf den anderen total verlassen können. Mhm. Deshalb heißt meine Firma auch Construction Film. Construction ist die Konstruktion, ist die Baustelle. Und ich fühle mich so wie jeden Morgen in meinem kreativen Leben. Ich ziehe mir jeden Morgen meinen Blaumann an, einen Helm auf. Und der oben die Ziegel aufs Dach macht, der muss sich darauf verlassen können, dass alle, die den Stein hochlegen, das sicher machen. Und er darf als Letzter den nicht fallen lassen, weil er dann unten einen erschlägt. Also jeder ist für jeden mitverantwortlich und deshalb muss jeder jeden Moment das Beste geben. Mhm. Und es funktioniert wirklich nur im Zahnrad, im Absoluten, in der Harmonie des Miteinanders.
Das heißt, diese Harmonie, die hast du dir schon früh abgeguckt oder hast du auch für dich selber erst so eine gewisse Harmonie finden müssen?
Ich habe die Harmonie früh erlebt, aber für mich gehört zur Harmonie auch eine gesunde Auseinandersetzung. Natürlich ist es bei uns auch mal hoch hergegangen, wenn was nicht geklappt hat.
Mhm. Aber das gehört und das war ja dann auch manchmal auch existenziell, ja? Also
absolut, so, ja. Wenn es zum Beispiel der Frost zu früh kam.
Oh Gott, es ist so schrecklich.
Und die Kartoffeln tiefgefroren waren, dann war halt die Existenz
für einen
Monat.
Und wir wissen, was passiert, wenn eine Kartoffel.
Die Zellen platzen, ist
süß. Ich habe einen sehr schlechten Kühlschrank. Dir kann ich sehr offen sagen. Und mein Kühlschrank, der macht hinten, wenn man die Kartoffeln zu weit nach hinten schiebt, wobei man, wahrscheinlich darf ich die gar nicht in den Kühlschrank legen.
Nein,
oder?
Du solltest die in den Keller legen. Deshalb hatte man früher Einkellerungskartoffeln.
Aber wenn ich in den Keller gehen müsste, um meine Kartoffeln zu holen, dann würde ich ehrlich gesagt nie Kartoffeln essen.
Ja, dann musst du halt ein paar mehr Stufen gehen.
So, ja, dann ist halt die Folge, die gefrorenen Dinger. So, also meine Kartoffeln, die liegen manchmal dann so ganz weit hinten an der Wand vom Kühlschrank und da gefriert's dann. Und dann merke ich, und jetzt fühle ich, wie sich das anfühlt, wenn du als Landwirt deine Kartoffeln erntest, die irgendwie Frost gekriegt haben.
Ja.
Wann kann denn sowas passieren? Wann gibt's denn Frost?
Meine Mutter ist sehr früh sehr selbstständig gewesen. Sie hat drei Kinder großgezogen, war ihrer Zeit voraus und ist jeden Morgen, auch im Winter, bei Minusgraden auf den Markt gefahren, selber mit ihrem 7,5-Tonner und hat die Kartoffeln da ausgeschüttet und hat durch Gasöfen, Heizöfen dafür gesorgt, dass auch nicht nur eine erfriert.
Also
dass
die sozusagen
zurück.
Noch nicht mal im, also klar, weil ich wollte jetzt gerade fragen, also wann Kartoffeln wachsen, da friert es ja selten irgendwie, also über den Sommer oder über das späte Frühjahr.
Ja, im Frühjahr, genau.
Aber tatsächlich, wenn sie geerntet sind, dann muss man ja auch nochmal drauf aufpassen.
Dann dürfen sie nicht grün werden, dürfen sie nicht zu viel Sonnenlicht haben. Deshalb immer dunkel lagern.
Also jetzt sag bitte mal,
kühl.
Die Kartoffeln, dunkel und kühl.
Also ich war ja in meinem früheren Leben mal eine Kartoffel.
Ja, ich ja auch.
Ach,
ich
auch?
Bin immer noch. Also, okay, also du als Kartoffel.
Ja.
Wir lagern uns am besten im Keller.
Kühl?
Kühl.
Mhm. Das ist sowieso das beste Anti-Aging. Man soll ja auch immer kühl schlafen.
Hier, Bindegewebe und so.
Genau.
Ich müsste eigentlich 20 Stunden am Tag bei 0 Grad im Wasser liegen irgendwie. Dann könnte ich auch mal so eine Beinwerbung machen, wo man so am Strand entlang springt. Okay, also die Kartoffel liegt kühl und die Kartoffel liegt dunkel. Ich habe jetzt letztens
dunkel.
Zum Beispiel auch
sonst
über die Zwiebeln.
Keimt sie.
Ja, genau. Und bei Zwiebeln übrigens das Gleiche. Da habe ich jetzt so einen Deckel oben drauf gemacht irgendwie. Okay, das ist aber hat nichts gebracht. Ist trotzdem gekeimt. Hast du auch was auch Zwiebelexpertin? Nee, Zwiebeln kannst du nicht. Machst nur Kartoffeln.
Ja. Hast du denn nicht irgendwo so eine Schublade, wo man irgendwie Gemüse,
Ach, Obst, das wäre Kartoffeln? Aber unten im Keller, oder? Also mein Keller ist vollgestellt mit so Möbeln und Zeug. Und
Avocado sollte man auch nicht in den Kühlschrank legen, sollte man eigentlich auch so lagern.
Und Bananen soll man hängen und nicht mit dem anderen Obst irgendwie so zusammen.
Genau.
Können wir darüber nicht mal eine kleine Geschichte machen?
Sehr gerne, du. Absolut.
Also ich finde, weißt du, wenn man, es gibt so viel Wissen in der Welt, was irgendwie noch nicht...
Es gibt ja auch die tollsten Kartoffelgerichte, ja.
Ah, jetzt mal ehrlich.
Und so gesund.
Du reinst bei mir offene Türen
abends. Gekochte, also Pellkartoffel mit Kräuterquark.
Ja.
Oh, Großartig. Und manchmal, so gesund. Die Mineralien sind ja alle unter der Haut. Also Kartoffelschälen ist gar nicht so gut.
Sag mal, also da die Zeit habe ich auch gar nicht.
Genau, so kochen und dann auf die Gabel.
Ich krieg ja den Flitz, wenn ich mit Leuten esse und die schälen dann, weil die schälen so heimlich auf dem Teller, dann pellen die Haut so runter von den Kartoffeln. Mache ich gar nicht.
Trotzdem ist das noch besser als ganz schälen, weil unter der Haut die Mineralien sind. Und dann hast du sie auch noch.
Na, und wenn ich mal so eine Kartoffel erstmal schäle, da ist ja die Schale ist ja bei mir 3 Millimeter dick.
Genau.
Sag ich mal, da ist alles da weg, was Nährstoffe
hat. Da bin ich natürlich trainiert. Das geht zack, zack und ganz dünn.
Ehrlich? Mhm. Es hat schon viele Vorteile, dich gut zu kennen. Ich merke das ja schon gerade. Wann bist du zuletzt LKW gefahren?
Wann oder warum?
Wann? Und dann auch warum? Das ist schon eine Weile her, nehme ich an. Oder kann man sowas auch mal einsetzen für Rollen? Weil du hast es ja gelernt als Kind.
Ich habe als erstes habe ich Gabelstapler fahren gelernt. Das ist dieser kleine, sehr, sehr kräftige.
Ja, der arbeitet hier in der Redaktion.
Der Bulli. Und er hat vorne so 2 Gabeln.
Richtig, mit also unsere hat nur eine.
Mit dem kann man so 1000 Kilo, eine Tonne rauf, runter zur Seite. Und das habe ich als erstes gelernt, dann Traktor fahren. Und meine Eltern waren ja nicht Landwirte, sondern die haben Kartoffeln sich anliefern lassen. Mein Vater hatte dann einen Kartoffelschälbetrieb und hat Hotelketten, Großküchen, Krankenhäuser damit versorgt, mit geschälten Kartoffeln.
Und du warst der Schälbetrieb oder gab es dafür schon Maschinen?
Dafür gab es eine Maschine, die hat, das musst du dir vorstellen, wie so eine große Schmirgelmaschine. Die Platte andersrum. Die hat vorgeschält und dann waren da ungefähr 20 Frauen an einem Fließband und die saßen ab morgens 6 Uhr und haben dann nur was an Augen oder so übrig war noch weggekitscht.
Krass.
Und unten waren dann die Säcke und dann kam das rein und dann wurden die auf den LKW verladen und geliefert. Aber jetzt bin ich vom Thema abgekommen.
Also Gabelstapler hast du als erstes gelernt,
Und dann
hast du LKW gelernt.
7,5 Tonner, genau.
7,5 Tonner ist schon richtig groß. Also damit könnte man auch schon so, für mich ist es eher entscheidend.
Dann Umzug. Hast du einen Umzug, dann komme ich vorbei.
Ich mache immer Umzug und ich finde, es gibt nichts Tolleres, als sich ein großes Auto zu mieten, wo man alles Mögliche reinhauen kann. Findest du nicht?
Doch, muss es nur gut irgendwie so Tetris spielen, dass die Sachen nicht umfallen oder es festzurren.
Ja, nee, festzurren bin ich nicht so der Typ für. Mhm. Ich bin so der Typ für Stopfen. Weißt du? Tetris aber mit Gewalt. Geht schon. Muss doch klappen. Andere machen es doch auch. Irgendwie so. Ist auch nicht selten, dass mir dann was kaputt geht, weil ich es einfach nicht richtig lagere oder aufstelle oder sichere, sondern weil ich es dann kaputt mache auf dem Weg. Aber das nur nebenbei.
Ich habe tatsächlich vor 3 Jahren dann das erweitert und habe 3 Monate in der Fahrschule in München mit einem ganz tollen Fahrlehrer den Führerschein erweitert auf einen 22-Tonner
Rolle. Das ist ja so ein Riesending.
Mhm. Das sind die ganz, also größer geht's nicht.
Und ich wollte dich darauf ansprechen, ob es schwieriger wird, ab 50 Rollen zu kriegen im interessanten Fach. War das der Eintritt, als du als LKW-Fahrerin jetzt nur noch angefragt wurdest?
Nein. Ich finde das großartig, diese Bandbreite haben zu können. Und jetzt im sozusagen reifen Alter entdecken mich die jungen, hippen RegisseurInnen der Streaming-Dienste und das macht unfassbar viel Spaß. Und da tatsächlich habe ich jetzt auch ein weiteres Angebot als LKW-Fahrerin.
Ja klar, ich meine, wer dich mal hinterm Steuer gesehen hat von so einem dicken...
Hast du gerade den Stunt selber gefahren?
Darf ich dich Trucker-Babe nennen?
Oh Gott, ja, darfst du.
Warte kurz. Wir haben die Überschrift. Trucker-Babe ist hier. Ja, okay. Super. Läuft. Ey, Veronika, ich mache richtig hier. Ich gebe dir deiner Karriere nochmal den entscheidenden Ding. Aber dann, jetzt machen wir uns doch nichts vor. Wir wissen doch alle, im Film hängt doch immer jedes Gefährt an so einem Auto dran und wird nur gezogen und man muss gar nicht selber fahren.
Also bei mir war das erste Mal nicht. Die Patin, ein Dreiteiler, den wir auch in Marseille gedreht haben. Und da habe ich das große Führerhaus von einem 22-Tonnen, haben sie tatsächlich den Anhänger abgekoppelt. Den bin ich selber gefahren durch den Hafen von Marseille und Joe Heim, der Kameramann, hing draußen dran und hat mitgefilmt. Es war eine Verfolgungsjagd und dann habe ich das ausgebaut vor 3,5 Jahren in einem Film über Menschenhandel.
Okay.
Mit Morgan Freeman und Juliette Binoche. Und da habe ich auch eine LKW-Fahrerin gespielt.
Sehr
und
cool.
Das war aber nochmal ein Riesenumlernen auf die amerikanischen, weil so ein LKW hat ja 19 Gänge. Und die amerikanischen Gänge funktionieren.
Deutsche?
Ja. Und die amerikanischen funktionieren Gänge. Nämlich genau
andersrum.
Spiegelverkehrt.
Oh, das ist gemein.
Ja, das ist total gemein.
Oh, das ist gemein.
Ja, aber auch das haben wir überlebt.
wollte gerade sagen. Aber dann heißt es ja, dass du im Laufe deiner ja nun schon sehr langen, sehr erfolgreichen Karriere unglaublich viele Sachen gelernt hast, zu denen du als normaler Mensch jetzt gar nicht so gekommen wärst, oder?
Ja, absolut.
Sag mal was zum Beispiel. Also LKW fahren konntest du ja schon davor, hast du jetzt verfeinert.
Was? Für Gesang der Wale tauchen, also richtig mit Flaschen.
Ja.
Nicht schnorcheln oder einfach so runter, sondern richtig Scuba tauchen. Das
musstest
Tiefste,
du dich
was
über,
ich war.
Überwinden?
Ja, am Anfang total. Und es hat mir ein Tauchlehrer am Anfang gesagt, du darfst einfach eines nie vergessen, egal wie panisch du bist, egal was unten passiert, du musst immer ein- und ausatmen. Ja. Und es sind, einmal war ich mit meinem Tauchlehrer in 48 Meter Tiefe, da verlierst du dann die Farben, du bist nur noch in Schwarz und Weiß. Wir waren in
wirklich? Einem, ja. Weil weil der Druck auf deinen Kopf
nein,
so groß ist?
Nein,
oder?
Weil das einfach das Sonnenlicht so weit
ach
nicht mehr
so
runterkommt. Es wird schwarz und weiß, bevor es ganz dunkel wird. Und da waren wir in 48 Meter Tiefe, waren in einem Wrack, das war super, alles super getimed.
Boah, das ist gruselig.
Und dann steigen wir auf und dann gast meine Sauerstoffflasche hinten aus. Das heißt, das ganze, die ganze Luft, der ganze Sauerstoff, die ganze Luft geht raus. Und das war dann schwierig und dann musste ich an seinem Mundstück langsam mit hoch und auf 5 Meter.
Du musst Stufen abtauchen, damit du sozusagen nicht in die Kompressionskammer musst.
Genau,
ne?
Das war das Einzige, was speziell war und das war für einen Film mit Christopher Lambert.
Oh Gott, den noch unter Wasser. Sieht der noch so gut aus? Hat der nicht so gut? Der hatte so ein bisschen so einen kleinen Silberblick, ne?
Ja.
Wir waren doch alle verliebt in den. War das nicht Highlander?
Ja.
Oh, hast du Highlander nackt gesehen?
Nee, aber geküsst.
Oh. Ah, du hast ja alle geküsst. Jetzt mal ganz ehrlich. Du hast sie wirklich alle geküsst. Ist es noch so, dass noch einer übrig ist auf dieser Welt, wo man sagt, also den nehme ich mir noch vor?
Ja.
Sagst du wer?
Arnold Schwarzenegger.
Ob das jetzt so ein guter Küsser ist, ehrlich gesagt. Der hat sehr großes Gebiss. Also wenig Lippe, viel Gebiss. Ich weiß nicht, ob das die ideale Kombination ist, finde ich.
Aber ich finde den mega, wie der seine Karriere irgendwie nochmal nach vorne geschossen hat. Und
ja,
dieses Buch von ihm, was der erreicht hat, das ist einfach unglaublich. Wenn du dieses Buch liest, wie viel positive Energie der Menschen schenkt und wie viel, er hat ja das absolute Unmögliche möglich gemacht. Er hatte einen Traum, in einem österreichischen Dorf eine große Weltkarriere zu machen und hat das wirklich mit Selbstdisziplin, mit Willenskraft, mit Talent. Du bist nichts ohne Talent, aber
auch mit
du kannst ganz viel Talent haben, aber wenn du keinen Plan hast und nichts dafür tust, geht das auch total verloren.
Aber der hat
und diese Mischung, die ist einfach genial.
Ja, der
ich lerne
erzählt,
so viel von ihm.
Wie er das, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber er hat mal in so einer Letterman-Show erzählt, wie das war, wie er da irgendwann ist, zu so einem Produzenten, der ist da einfach hingefahren, hat sich einen Termin machen lassen und hat so gesagt, so, hier bin ich. Ich würde gerne arbeiten, ich würde gerne drehen, irgendwie so. Und er hat das dann so beharrlich einfach immer wieder gemacht, dass das dann auch funktioniert hat. Bist du auch so? Bist du jemand, der beharrlich seine Ziele verfolgt? Weil ich bin zum Beispiel jemand, der ist einfach immer durch die nächste offene Tür gegangen.
Ich war 17 und habe während des Abiturs an einem Kölner Theater gespielt und wollte immer nur Theater machen. Und ich fand Film und Fernsehen irgendwie so
minderwertig.
Genau.
Ja. Ich weiß schon, was du meinst. Es ist schon okay.
Ich fühle mich verstanden. Ja, und fand da einfach Theater großartig und habe dann wirklich die harte Schule gemacht. Ich bin an den Schauspielschulen nicht angenommen worden, aber habe bei den gleichen Lehrern die gleiche Ausbildung gehabt und habe dann tatsächlich bei der ZBF vorgesprochen und habe meinen Schauspielabschluss bekommen durch Privatstunden. Das haben die ganz selten gemacht. Damit war ich aufgenommen, die staatliche Agentur wurde vermittelt.
Okay, ach, das war schon mal damals die Hürde. Da musste man irgendwie rein, so dass
total,
man...
Total, das machen die anderen, nachdem sie von der Otto Falkenberg oder sonst runterkommen.
Ja,
dann habe ich einen Kleintheatern gespielt, Kellertheatern, ganz viel, einfach auch große Rollen in kleinen Theatern. Das war großartig. Dann die Geier war die 333 Mal en suite, dann am Landestheater Coburg, die drei Schwestern von Tschechow, die Toinette im eingebildeten Kranken und so weiter. Dann Düsseldorfer Schauspielhaus, dann Residenztheater München mit Anfang 20.
Und dann hast du aber einen Helmut Dietl kennengelernt.
Überhaupt nicht. Dann habe ich ein Casting gemacht, dann hat mich einer gesehen auf der Bühne und hat gesagt, du musst zu diesem Casting von Edgar Reitz. Dann bin ich dahin und dann war eine Casting-Agentin Andorte Braker.
Ja.
Die hat mich dann gecastet für Die Rote Erde.
Mhm.
und Klaus Emmerich. Dann habe ich eine Riesenrolle gehabt bei Edgar Reitz, Die zweite Heimat. Das lief dann in Venedig auf dem Filmfestival. Und so fing das an. Und dann habe ich wieder Theater gespielt. Das war eine Koproduktion vom Bayerischen Staatstheater mit der Staatsoper im Marstalltheater. Eine Uraufführung, Volker Hein, Die Geisterbahn. Und habe dafür einen AZ-Stern des Jahres bekommen. Bei dieser Preisverleihung war Helmut Dietl und sagte, ich suche seit Monaten nach einer Besetzung in meinem neuen Kinofilm, kämen sie zu einem Casting. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, weiß man nicht, weiß jetzt nicht so ungefähr, ja. Ich habe so viel zu tun. Mhm. Hatte seine Telefonnummer aufgeschrieben, habe ich ihn erstmal 2 Wochen warten lassen. Dann habe ich meine Unterlagen, ich habe dann die Adresse ausbekommen, habe ich nur meine Bewerbungsunterlagen im Briefkasten geworfen.
Ja.
Mich nicht gemeldet. Und dann rief er an.
Oh Gott,
und dann
das hatte ich das Casting.
Ja. Und dann hatte ich das Casting mit Uwe Ochsenknecht. Der stand schon fest für Stonk. Und da bin ich da rein zu dem Casting. Da war alles, was Rang und Namen hat. Und dann bin ich rein zu dem Casting und habe gesagt, Herr Ochsenknecht, ich habe kein Geld mehr, überhaupt gar nichts mehr. Gestern habe ich den Reis aus meinen Jonglierbeuteln gegessen. Ich weiß nicht mehr, wo ich meine Miete von zahlen soll. Ich brauche die Rolle. Helfen Sie mir bitte.
Ja. Und da hat er sich gedacht,
das hat er bis heute nicht vergessen.
Da ist er der Anspielpartner für dich gewesen natürlich. Und da hat er sich bei dir besonders ins Zeug gelegt.
Ja, und plötzlich war der hellwach und dachte, die alte Spinne, die hat sie nicht mehr alle.
Ich habe den Reis aus meinen Jonglierbeuteln gegessen. Ist eine sehr, sehr schöne Sache.
Was auch stimmt, mit dem letzten Rotwein rein und noch ein Rührei. Und das war am Abend vorher. Und dann war das so, ich hatte ja nicht so viel Erfahrung im Film, sondern nur Bühne. Und dann sagte Helmut Dietl immer, Kamera ab, Kamera ab. Und ich fing immer schon das Spielen an. Und er sagte, hey, du musst warten, bis er sagt, und bitte.
Ach so.
Das war herrlich. Und dann habe ich die Rolle gekriegt.
Und hast du alles, weil wir wissen ja alle, und ich habe jetzt gerade noch zu Hause das Buch von ihm liegen, Der Mann im weißen Anzug, glaube ich, über Helmut Dietl. Er mochte ja, dass alles genau so mit Punkt und Komma gesprochen wird, wie er es geschrieben hat. Hast du das gleich kapiert oder hast du noch versucht, ein bisschen eigene Interpretation reinzukriegen?
Nein, ich habe natürlich dadurch unheimlich viel gelernt über Pointen setzen, über komisch sein, über Timing. Und es ist so, dass du bei manchen Texten wirklich nur komisch bist, wenn du sie ganz genauso sprichst. Dann sind sie hervorragend geschrieben und das war bei ihm der Fall. Ich habe heute Text gelernt, für was ich übermorgen drehe.
Ja.
Und zwar einen Abschlussfilm von einem Filmstudenten der HFF in München.
Oh, wie nett.
Und so gut geschrieben, komisch, ehrlich? So frech, der auch Helmut Dietl total verehrt hat und die ganzen Serien kennt. Und mir dann eine sehr, sehr coole Rolle gegeben hat. Und da habe ich gerade gesehen, da geht gar nichts, kein Wort anders. Also es fängt an mit, oh, was machst du hier? Wenn du nur sagst, oh, was machst du hier? Das ist schon die Komik weg. Es geht gar nicht. Es geht nur, oh, was machst du hier?
So. Ja.
Also das,
aber jetzt,
jedes Wort, jede 3 Punkte, jedes Komma.
Ist genau richtig gesetzt.
Und bei manchen Texten ist es ganz schlimm, wenn du die genauso sprichst, die musst du ändern.
Ja, das ist richtig. Aber ich finde, da hast du ja heute auch das Standing und vor allem auch die Erfahrung, um das dann auch zu machen, oder? Da sagst du dann einfach, das würde ich gerne anders machen.
Ja. Und da gibt's ja Leseproben vorher, wo man das diskutieren kann. Also ich fahre jetzt nicht über irgendwen drüber, sondern ich sage, ich würde das gerne anbieten.
Ja. Jetzt flippt der Typ doch aus von der HFF, wenn du da in dem Film mitspielst. Machst du sowas ab und zu mal?
Ja, total gerne. Also wenn ich mir das nicht leisten könnte, dann wäre ich ganz falsch. Der Nachwuchs und die Zukunft sind die jungen FilmemacherInnen und das ist für mich ganz großartig, wenn ich die unterstützen kann und auch mit denen zu arbeiten, weil du einfach nochmal eine ganz andere Sichtweise lernst.
Ja, das finde ich auch, weil ich mich jetzt manchmal schon, ich sag's ganz ungern, aber es ist so, ein bisschen dabei ertappe sozusagen, ja, ach ja, und früher, und da haben wir ja, und da sind wir ja und so. Und deswegen ist es eigentlich wirklich total gut, dass man einfach so bei der Sache bleibt und einfach so sieht, jetzt das Geschäft entwickelt sich weiter, die Technik entwickelt sich weiter, oder dass man da so dran bleibt.
Ja, auch die Sorgen der jungen Leute ganz andere sind als unsere.
Ja, das stimmt. Hast du Sorgen?
Sorgen glaube ich nicht, aber natürlich auch Ängste wie jeder Mensch. Und die Sinuskurve des Lebens nimmt auch vor mir keinen Halt. Es geht rauf, runter, rauf, runter.
Sehr beruhigend zu hören, aber das ist wirklich auch interessant, dass andere Leute bestimmen, ob man alt ist. Man kann ja selber noch die ganze Zeit sagen, ich fühle mich, als hätte ich gerade Abi gemacht. Aber die anderen in ihrer Reaktion auf uns, den merkst du an, sie finden, es ist anders. Sie finden, wir sind schon älter, sozusagen.
Ja. Deshalb ist es wichtig, in der Birne jung zu bleiben und mit den Jungen zu arbeiten.
Mein Reden. Viele junge Männer um mich rum. Das war mir immer, immer wichtig.
Haben wir eine Gemeinsamkeit, liebe Barbara.
Weißt du? Und es ist eine rein berufliche Geschichte.
Ja, absolut.
Wir spielen ein Spiel, wenn du möchtest. Die gerne. Redaktion sieht Folgendes vor. Liebe Veronika, liebe Barbara, wir haben gesehen, dass Veronika eine Kartoffelvergangenheit hat. Deswegen sind wir auch ganz nah dran am Zeitgeist und den aktuellen Trends. Wir wollen, dass ihr ein Kartoffelgerichte-Ranking macht. Ihr spielt Hip Hip Kartoffel. Oh! Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, haben wir dazu etwas vorbereitet. Bitte probiert euch durch und rankt die einzelnen Gerichte. Oh, es gibt was zu essen! Gibt's was zu essen? I love it! Da schiebe ich doch gleich mal die Waffeln beiseite. Die haben wir übrigens doch gar nicht angerührt.
Ja,
aber wir halten das ein. Wir machen erst Kartoffeln und dann machen wir Waffeln.
So wie man frühstückt, gell?
Ja, nee, ich will das nicht hergeben. Muss ich das hergeben? Nein, das kriege ich auch so hin. Ich habe doch genug Platz hier. Komm mal her. Komm. Oh, ich liebe es. Ihr seid so toll.
Mm. Oh. Also Kartoffelpuffer.
Oh nein, ist das schön.
Kartoffelknödel.
Danke sehr.
Vielen, vielen Dank.
Und ich habe vorher noch Sushi gegessen. Riesenfehler.
Toll. Oh. Das ist wirklich schön.
Ja, also ganz ehrlich, guck mal, hier geht schon mal los mit Chips.
Ich möchte mich nur von Kartoffeln ernähren.
Was hast du? Pommes?
Sind schon ein bisschen kalt.
Warte mal, hier will mir jemand was zeigen. Wir haben noch was Kleines für den Kopf. Bei ihr liegt das.
Ah, und bei mir?
Es gibt nur eins. Okay, kannst du das aufsetzen, was da liegt?
Ich weiß es nicht.
Ich habe dir nie versprochen, dass es hier irgendwie... Oder? Muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen. Also ich habe dir nicht versprochen, dass es hier...
Aber darf ich das bitte mitnehmen?
Natürlich.
Ja.
Du darfst alles mitnehmen, was du hier hast.
Oder ist das ein Diebstahl?
Nein, du kannst alles mitnehmen.
Wer hat denn das gebastelt?
Einer unserer Mitarbeiter.
Das ist sehr schön.
Der hat das Unternehmen bereits verlassen. Verlass dich drauf.
Also, das ist eine mehlig kochende Kartoffel.
Ja.
Das siehst du natürlich schon an der Form. Ist ja logisch.
Weil die so ein bisschen dickerer
ist. Die ist rundlich am Anfang und am Ende.
Dann bin ich auch mehlig kochend.
Ja, okay. Du bist auch mehlig kochend. Und die festkochende
Sind die kleinen, strafferen
mhm. und die sind gelbfleischig und die ist ein bisschen heller vom Fleisch.
Okay.
Und die kannst du brauchen für einen Topf, für Pommes frites, die brauchen Stärke.
Okay.
Für einen Kartoffelsalat, den bayerischen kannst du die brauchen, aber nicht für den rheinischen. Da brauchst du die festkochenden.
Genau, verstehe. Dass das nicht so zerfällt. Also, wir sollen ranken. Ich meine, dazu müssen wir jetzt auch nicht wirklich alles essen. Aber... Also, warte mal, es sind 1, 2, 3, 4,
Bratkartoffel liebe ich, aber alles hat mein Vater immer gemacht.
11 Gerichte. Das heißt, wir können jetzt fangen wir an mit Ranken. Knödel, Salzkartoffel.
Bratkartoffel, absolut die Nummer 1.
Bei mir auch.
Gab's ganz oft abends.
Aber Bratkartoffel auf die 1.
Absolut.
Okay. Dann gibt's Gratin, Salat, Chips, Pommes, Rösti, Süßkartoffel und Ofenkartoffel.
Also bei uns zu Hause nennt man das Riffkoke.
Was ist Riffkoke?
Also ich bin ja richtig kölsche Mädchen, bin ich ja nicht, aber ich komme aus Solingen und dann ist Riffkoke sind Kartoffeln geschubbert, gerieben und dann tust du die in die Pfanne mit ein bisschen Ei.
Oh, Riffkoke, Reibekuchen.
Genau.
Natürlich.
Also. Das nennt ihr hier Rösti.
Mhm. Ja, Berlin. Willkommen in Berlin.
Süßkartoffel ist jetzt mehr das Modernere.
Mhm. Aber muss ich sagen?
Sehr lecker.
Ja, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich die Süßkartoffel ehrlich
eher. Ist das hier so? Ist das aus dem Museum oder kann man das wirklich essen?
Man kann es essen, aber es ist schon älter.
Mhm, danke.
Also hier ist es immer gut, wenn man einen stabilen, gesunden Magen hat.
Mhm. Ich merk's.
Die ist aber nicht schlecht, die Süßkartoffel.
Nee. Boah.
Oder? Vielleicht nehmen wir die doch ein bisschen weiter hoch.
Die Ofenkartoffel mit Kräuterquark.
Kann man auch, also darf man nicht vernachlässigen.
Und Salzkartoffel ist natürlich auch einfach wunderbar.
Finde ich auch. Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden.
Leckeren Gulasch.
Und da nochmal Kartoffelgratin. Auch cool.
Was ist denn dein Lieblingskartoffelgericht?
Ich würde auch so wie du Bratkartoffel auf die 1, Kartoffelgratin vielleicht auf die 2.
Mhm.
Der Rest ist mir wurscht.
Pommes 3.
Und dann?
Knödel bin ich jetzt nicht so.
Ich auch nicht.
Salzkartoffel 4. Ah, du auch nicht.
Lass uns mal den Knödel auf die 10 machen.
Mhm.
Und Rösti, so wie es hier liegt, muss ich sagen, lacht mich jetzt auch nicht so total an.
Das ist das Rösti aus dem industriellen Plastiktütenpack.
Da sind wir dagegen.
Ich probiere mal.
Uah. Ja, nee. Mhm. Also Rösti auch unten auf die 9. Dann hier unser Püree ist jetzt in dem Fall, glaube ich, das ist sogar aus einer echten Kartoffel. Also was ich gar nicht verstehe, ist dieses Flockenpüree, was man anrührt mit Milch.
Grauenhaft.
Ich habe gestern erst wieder Kartoffelstampf gemacht mit so einem richtigen Stampfer.
Du kochst selber.
Ja, leider. Ich habe jetzt nochmal in der Küche geguckt, da war kein anderer. Habe ich selber gemacht. Weißt du, ich gucke immer mal wieder, denk mir, du, vielleicht steht da ja einer heute mal am Herd, aber dann merke ich wieder, nee, da ist keiner. Na gut, dann mache ich selber. Und da habe ich jetzt auch letztens mich mit Herrn Lafer unterhalten und der ist tot umgefallen, als ich ihm gesagt habe, dass ich mein Kartoffelpüree immer mit einem Pürierstab mache. Da hat er gesagt, na, bitte, da machst du.
Ja, stampfen.
Das gibt ja Fugenkit, was und du da machst. Und genau so ist es. Und dann dachte ich mir, ach drum, das hatte immer so eine sehr, wie soll ich sagen, klebrige Konsistenz, mit der man auch gut Fensterkitsch, sag ich mal.
Du musst beim Kartoffelpüree natürlich noch manchmal die kleinen Klumpen spüren.
Und dann habe ich so Zwiebeln, weißt du, und Peperoni und Zwiebeln einfach so in Olivenöl angebraten und das dann so. Eigentlich dürfte ich jetzt bis nächste Woche überhaupt nichts mehr essen. Aber egal. Also, wir haben es auf jeden Fall. Also, wir machen jetzt mal...
Großartig. Weißt du, dass ich... Kennst du noch Biolek?
Ja.
Da war ich mal in die Talkshow eingeladen.
Was hast du gekocht?
Und dann hat der da irgendwie 10 Sorten rohe Kartoffeln vorbereitet.
Und du solltest
und ich
die schmecken?
Die alle raten. Nicht schmecken. Nur vom Aussehen. Sich Linde, Bienche, Grata,
Linda,
Hansa, Nicola, Linda. Ist aber ziemlich gut gegangen.
Ja, das glaube ich. Es war schön. Ich habe da mal gekocht bei Biolek.
Ich auch. Das war so schön. Es fehlt.
Ja, weißt du, es war so ein bisschen der Anfang von allem irgendwie. Mhm. Heute ist man schon so durchgenudelt mit allem, gell? Oh, wird man dahin eingeladen und dahin und so. Und dann macht man ja auch vieles gar nicht mehr. Aber damals war das da mal so zu Alfredissimo zu gehen.
Das war was Besonderes.
War wirklich was Besonderes. Ja, und ich habe eine Pfeffermühle geschenkt gekriegt damals. Die habe ich immer noch im Gebrauch. Die ist in sehr schlechtem Zustand, aber die ist immer noch super. Und als ich die damals in meinem Koffer im Handgepäck transportiert habe, hat die Security am Kölner Flughafen sich wirklich gefreut, weil sie dachten sich, jetzt erwischen wir die junge Schöneberger mit einem Riesendildo. Die haben den Koffer voller Erwartung aufgemacht und dann lag da die Alfredissimo Pfeffermühle und die hatten sich schon auf was anderes eingestellt. So, also wir sind durch mit unserem Spiel. Fantastisch. Wir würden vielleicht jetzt nur kurz die Kartoffelsituation nochmal entfernen, weil sonst ich muss ja meine Brust auf den Tisch legen. Ich brauche den Platz.
Ich bin satt. Dankeschön. Köstlich.
Was für ein schönes Spiel. Also ich würde sagen, das Thema Kartoffeln haben wir abgearbeitet.
Vielen Dank.
Mich interessiert eine Sache. Ich folge dir natürlich bei Instagram und sehe, dass es da nahezu schon philosophisch zugeht. Vielleicht ist es der frühe Einfluss von Richard David Precht. Es geht viel über das Thema Freundschaft und über das Thema Erfolg. Jetzt meine Frage, hast du in dem Bereich unterschiedliche Erfahrungen gemacht, die dich sozusagen dazu gebracht haben, zu dem Thema ein bisschen mehr zu sagen?
Ich habe mich lange gefragt, ob ich das teilen kann. Ja, und zwar, ich bin vielleicht auch so erzogen, aber ich musste viele, viele Dinge erleben und so alt werden, dass ich einfach sage, nee, manche Sachen sind mir egal. Mhm. Ich habe einen Film laufen, der läuft, oder eine neue Serie und die läuft toll und tolle Kritiken und alle schauen es, aber meine engsten Freunde reagieren irgendwie nicht. Und dann denke ich, oder manche, nicht alle, aber manche. Und dann denke ich, was ist das? Und ich schreibe ja Tagebuch, da hat meine Tochter mich zu initiiert. Mhm. Und dann habe ich mir da Fragen gestellt und irgendwann habe ich gedacht, ich möchte, das ist ja auch das, wo ich für stehe und was ich mache, junge Frauen fördern, unterstützen. Das mache ich mit der Firma, indem ich junge Drehbuchautorinnen von der HFF, bin ja da auch Gastdozentin an der Hochschule für Film und Fernsehen in München, indem ich die in die Firma hole, die mit Erfahreneren zusammenbringe, denen Aufträge gebe. Oder Regisseurinnen wie die Nora Fingscheid, die nach dem Erstlingsfilm hier Systemsprenger, die habe ich ja dann auf Unforgivable mit Sandra Bullock und Viola Davis durchgekriegt, was am Anfang nicht einfach war, einen großen amerikanischen Film für Netflix. Und es ist mir ganz wichtig, weil ich das damals nicht hatte. Ich hatte keine Frauen, die mich unterstützt haben.
Nicht, ehrlich gesagt. Nicht. Also es gab keine. Da gab es nur so vielleicht nur eine Frau und sonst gab es gar nichts.
Ja.
Aber es ist einem auch nicht aufgefallen, dass es das nicht gab. Es fällt einem, finde ich, jetzt erst auf so.
Da hast du recht. Und da habe ich gedacht, ich möchte einfach vieles, dass das eine junge Generation auch inspiriert durch meine Tochter nicht mehr durchmacht. Und ich möchte nicht, dass die Frauen sich immer schuldig fühlen und denken, ach, es liegt doch vielleicht an mir. Nein, wir können auch wirklich auf den Tisch schauen und Sachen aussprechen und verlangen. Und das hat was damit zu tun, dass ich das mich entschieden habe, das weiterzugeben.
Aber hättest du...
Das hat mit Freundschaften zu tun, das hat mit Loslassen zu tun. Einfach mit einer... Ja, einfach glücklicher zu sein im Augenblick und sich nicht so viele Sorgen machen, sich nicht so viele Gedanken um andere, sondern auch Dinge für sich selber beanspruchen.
Aber es hat auch was mit dem Alter zu tun, finde ich. Weil man natürlich wirklich, ich finde, so spätestens ab 45, Ende 40 fängt man an, über Sachen wirklich anders nachzudenken und auch rigoroser so zu werden.
Ganz genau.
Es hat ja alles total gut geklappt bei dir und ich weiß jetzt gar nicht, ob es mit weiblicher Unterstützung noch weiter geklappt hätte, weil du hast ja alles erreicht sozusagen. Warum hast du es dann trotzdem geschafft?
Das würde ich überhaupt nicht sagen, Barbara, dass ich alles erreicht habe. Ich gehe auch zu Castings, hier in Deutschland wie auch englischsprachige. Ich werfe mich genauso in den Pool von allen rein und muss da durch. Und was kommen soll und richtig ist und passt, das kommt auch. Mhm. Und manche Sachen kriege auch ich nicht und bin traurig. Und
bist du dann traurig?
Ja, klar.
Oder bist du dann gleich so, okay, super, hat nicht geklappt, what's next?
Nein, also vor allen Dingen nicht, wenn ich wirklich was investiere oder das eine tolle, auch in einem Casting ist das ja ein ganz toller Prozess. Erstmal bist du so, ich bin wirklich so nervös immer noch. Ich hatte gerade in Köln ein Riesencasting mit einem ganz tollen Regisseur und da war ich so und dann, da muss ich mich auch wirklich mit Technik. Es gibt ja Techniken, wie du Lampenfieber super in den Griff kriegst, weißt du ja besser als ich.
Ich habe die noch nie angewendet, ehrlich, weil ich habe auch keine Lampenfieber. Aber ich bin auch keine Schauspielerin. Ich bin natürlich, mache aber einen ganz anderen Job.
Ja. Und dann merke ich, dass das Lampenfieber mir einen ganz speziellen, tollen Push gibt an Adrenalin, zu einer Höchstleistung hochzukommen, wo ich sonst nicht wäre. Und dadurch, dass es mir immer um was Besonderes geht, geht man auch immer ein großes Risiko ein. Und ich als Schauspielerin habe ja jetzt nicht ein Instrument dazwischen oder eine Talkshow oder sonst was, sondern es geht ja darum, dass die dann sagen, nee, aus den und den Gründen
nicht. Das stimmt natürlich. Das heißt, du bist ein persönlicher Angriff natürlich, wenn du abgelehnt wirst. Oder man könnte es als solchen verstehen.
Ich sehe es nicht mehr so, aber ich versuche dann, das auch die Trauer zuzulassen und die Enttäuschung und zu sagen, okay, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Hätte ich vielleicht anstatt 4 Stunden in der Nacht vorher doch mal 5,5 schlafen sollen? Hätte ich vielleicht noch mal mehr in den Text reingucken sollen? Oder was habe ich nicht genau oder richtig vorbereitet? Und ich versuche, was daraus mitzunehmen, um was Positives daraus zu kriegen. Aber zu sagen, ich habe das geschafft, nein. Das ist ein ständiges sich selber herausfordern und mit der Zeit mitgehen. Und das ist für mich auch was mich total jung hält. Ich bin ein ganz neugieriger Mensch und ich bin neugierig auf Menschen und auf Abenteuer. Und für mich sind Filme Abenteuer. Und damit Neuland zu entdecken, ist für mich unglaublich aufregend.
Hast du trotzdem, also, weil die Inhalte deiner Insta-Posts sind hauptsächlich eben wie verhalten sich Leute im Erfolg dir gegenüber? Was interessant ist, weil eigentlich heißt es ja immer, na, im Erfolg sind alle Freunde da und wenn man keinen Erfolg mehr hat, sind sie irgendwie
nicht.
Weg.
Stimmt nicht.
Also du hast es andersrum eigentlich erlebt.
Also wenn du keinen Erfolg hast, sind sie sowieso alle weg.
Ja, stimmt, das ist alles schlimm. Und dann hast du endlich Erfolg und dann will auch keiner irgendwie sich mit dir messen. Ja, es ist gar nicht so einfach. Ja.
Aber ich habe einen wunderbaren Hund. Ich liebe Luna so sehr.
Und der ist immer da.
Die ist immer dabei, auch bei Dreharbeiten.
Die guckt ja gar kein Fern.
Mitgespielt und
die guckt kein Fern. Die ist ganz unbeeinflusst von dem allen. Weißt du?
Und die ist tatsächlich, ich möchte kein Leben mehr ohne Hund, die ist tatsächlich für meine Gesundheit und für mein Seelenleben ein ganz großes Plus. Ich habe so viel mehr Lebensfreude durch die.
Aber und das klingt
das ist auch so ein Eisbrecher.
Ja,
also wenn ich dann morgens ans Set komme und dann...
Ist auch immer dabei, der Hund, ne?
Ja, dann sitzt die in der Maske, dann geht die in der Maske zu dem und dem und dann sind die, wie süß. Und jetzt ist sie auch irgendwie besonders süß. Das ist irgendwie eine große Kraftquelle und du musst halt jeden Morgen raus, egal bei Wind, Wetter, Sturm, Eis, Schnee und Regen und deinen Sahnearsch bewegen und abends nochmal. Tut mir gut.
Ja, sieht man. Aber es ist ja trotzdem so, dass man dir anhört, dass es auch mal eine Zeit gab, wo eben alles nicht so leichtgängig war oder wo du zumindest große Zweifel hattest. Das hat man dir ja, glaube ich, jetzt nicht angemerkt, weil darüber hat man damals wahrscheinlich nicht gesprochen. Aber es gab offensichtlich Zeiten, wo du gesagt hast, da hättest du dir mehr Zuspruch oder mehr Unterstützung, mehr Selbstbewusstsein gewünscht.
Ja. Also es gab Zeiten, wo einfach der Machtmissbrauch von Männern, also ich könnte Bücher schreiben, liebe Barbara.
Okay, das ist ja interessant.
Bücher schreiben über sehr namhafte Persönlichkeiten, wo Machtmissbrauch an der Tagesordnung war. Und wenn du was gesagt hast, dann hast du nur gestört und warst unbequem und dann hieß es, du nervst, sehr ruhig. Und du hast dich damit selbst ins Ausgeschossen. Waren sehr, teilweise sehr, sehr schwere Momente. Und da war halt niemand, mit dem ich reden konnte.
Aber trotzdem hast du, und das ist ja, finde ich, auch eine Entscheidung.
Deshalb habe ich so viele Therapien gemacht.
Ach, jetzt hör doch auf.
Ja, klar.
Aber trotzdem hast du ja natürlich nicht irgendwie gesagt, es war der und der hat das und das gemacht. Was ich übrigens auch total...
Nein.
Hast du dich geäußert? Nee.
Nein.
Das würde ich eben auch nicht machen, glaube ich.
Ich auch nicht. Ich will
Weil ich
das
finde
nicht.
Das jetzt auch im Nachhinein doof.
Nein.
Dann so, ja, vor 20 Jahren ist das und das passiert
Nein,
und vor 18 Jahren ist das und das passiert. Ich glaube,
die
Leute wissen ja, wer gemeint
Welche Zeit
ist.
Das
ja?
war.
Ja. Und auch die zu betreffenden Männer wissen ja auch, worum es geht und so. Und ich glaube, die haben dann jetzt vielleicht auch, wobei, die können das wahrscheinlich ganz gut verdrängen, aber die wissen ja, dass du sie meinst, ja.
Ja, und deshalb mache ich die Filme, die ich mache. Deshalb habe ich die Firma auch mit den Projekten. Deshalb schütze ich junge Frauen. Ob ich Schauspielerinnen fürs Vorsprechen coache, toi, toi, toi. Bisher sind alle angenommen worden, die ich gecoacht habe. ob ich Autorinnen unterstütze oder Regisseurinnen oder ob ich jungen Autorinnen oder Regisseurinnen mein Netzwerk aufmache und denen einfach helfe, ihr Projekt weiterzuentwickeln. Ich setze diese Energie um in meine Filme und in meine Arbeit. Und ich glaube, dass ich damit mehr bezwecke, ja, als nach hinten zu treten.
Ja, sehe ich genauso. Würde ich auch nicht anders machen.
Weil dann hätte ich damals mehr sagen müssen.
Und jetzt kommt der Carsten ins Spiel. Der Carsten. Dein Mann, der ist ja, der hat ja gut zu tun, obwohl er, würde ich mal sagen, mit der Vermögensbildung weitestgehend durch ist. Hat der dich auch auf einem gewissen Wege unterstützt?
Also das, was uns ausmacht, ist, dass wir, glaube ich, total Yin und Yang sind, dass er ein sehr rationaler Mensch ist, ein genialer Manager, ganz toll mit Zahlen umgehen kann. Ich bin eine sehr intuitive Frau, ich bin sehr emotional. Wir haben eine tolle Patchwork-Familie, dass die so jetzt miteinander sind, sage ich ganz uneitel,
ja,
ist mein Verdienst.
Das glaube ich sofort.
Das war ganz schwer am Anfang. Eine
Frau, ne? Das weiß ich, hast du ja auch mal erzählt. Da brauchst du eine Frau, die einfach auch mal sagt, so scheiße, jetzt wurde viel Quatsch geredet und viel gelästert und viel Ding und so. Egal, vergessen wir, jetzt fangen wir nochmal von und nochmal und wir geben noch einen Versuch und noch einen Versuch
und
noch einen Versuch.
Und über allem steht die Liebe.
Genau.
Ja,
und die Vergebung und die Versöhnung. Ja. Und ich glaube, Versöhnung ist auch was Wunderbares. Weil was will man dann am Ende? Dass die aus dem Zimmer geht, wenn die reinkommt oder dass der nicht mit dem redet? Oder will man am Ende an einem großen Tisch sitzen? Und ich gehe mal davon aus, ich habe viele lange Tische. Und man ist zusammen zu Abend. Das ist doch
vor
das Ziel.
Wo ich ja jetzt auch dreifache Stiefoma bin. Aber das, was uns ausmacht, ist, dass wir nichts miteinander zu tun haben. Beruflich, jeder den anderen komplett loslässt und ich bin ein Schmetterling. Ich komme immer wieder zurück. Aber wenn du mir die Freiheit gibst und nicht Eifersucht und nicht Kontrolle,
ja, nur dann.
Dann bin ich der Fels in der Brandung. Mhm. Wenn man anfängt, wenn ein Partner mich anfängt zu kontrollieren oder Vorwürfe zu machen, werde ich klein, werde ich schlecht.
Hast du das erlebt?
Ja. Mhm. Und beschädige auch die Partnerschaft. Mhm. Und dadurch, dass er mit seinen 150 Startups, mit seinen...
Wie viel?
150, über 150.
Aber da achtest du schon darauf, dass die Frauenquote stimmt.
Absolut, die stimmt auch. Ja. Dann, aber das tue ich mir nicht mehr an. Also ich gehe nicht mehr, er ist ja Professor an der TU München auch und an der Business School of Economics, die in ganz Deutschland ist. Also das tue ich mir nicht mehr an, da
damit
in
zu
die
gehen.
Vorlesung zu gehen, wenn die dann danach die Studenten in Schlange stehen und Autogramme ins
Buch wollen. Ich könnte mir vorstellen, der referiert ja auch zu Hause das ein oder andere Mal. Da kannst du da zu Hause mal mitschreiben am Abendbrottisch.
Nee, tut er nicht.
Echt nicht?
Wir erzählen uns nicht viel über die Sachen, sondern ich sage dann, ich habe da ein Angebot. Es würde aber jetzt wieder, was jetzt auch bevorsteht, die zweite Season von einer Reihe, die ich letztes Jahr gedreht habe. Es heißt dann irgendwie wieder 3 Monate Ausland. Wie regeln wir das?
Okay, wer nimmt den Hund?
Aber du brauchst nicht glauben,
vor allem um den Hund.
Aber du brauchst nicht glauben, dass da so, ich erzähle dann kurz, worum es geht.
Ja.
Aber also es ist ja auch so, dass er sehr, sehr gerne einschläft. Wenn wir mal einen Film von mir anschauen,
ganz normaler Mann.
Ja. Weil er sich dann so besonders
warum
wohl
solltest du dir
und geborgen
anders gehen
fühlt.
Als uns?
Dann hört er meine Stimme von vorne und von der Seite und
ideal
fühlt sich sehr geborgen.
Wenn irgendwo noch ein Staubsauger liefe. Ja, naja, aber Veronika, weißt du, das macht dich so menschlich. Dass du auch mit einem ganz normalen Mann zu tun hast. Aber ihr führt Wartungsgespräche, das fand ich so toll. Das habe ich über dich gelesen, dass ihr...
Ja, wir haben Date Nights. Ohne
Date
geht es nicht, sonst würden wir uns...
Einfach nicht sehen, ne?
Nee, aber auch verlieren. Sondern dass man einfach sagt... und zwar hat mir Werner Herzog das beigebracht. Werner Herzog ist ein Freund geworden nach dem Salt and Fire 2015, nach den Dreharbeiten mit Michael Schender in Bolivien. Und da habe ich ihn gefragt, was ist dein Geheimnis, dass du seit jetzt irgendwie über 25 Jahren glücklich bist mit deiner Lena? Und dann hat er gesagt, Veronika, bei Autos macht jeder eine Wartung regelmäßig. Aber als Mann und Frau macht man das nie. Und dann sagt er, denk mal drüber nach. Und dann habe ich gedacht, Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, okay, dann
hast du gesagt,
ändern wir das
okay,
jetzt?
Mein Alter hat auch eine Schraube locker. Moment.
Nee, ich. Mehr ich als er. Und dann habe ich gesagt, gut, das machen wir jetzt einmal die Woche. Und der andere muss ruhig sein. Und einer fängt an und sagt dann, womit hast du mich in der letzten Woche besonders positiv überrascht? Und dann sagst
Gott,
du das.
Da muss man aber echt gut vorbereitet sein vorher.
Und der andere hat den Mund zu halten. Dann ist der andere dran. Und du hast den Mund zu halten.
Das ist aber schön.
Dann bin ich wieder dran. Mhm. Meistens fange ich an, muss ich schon sagen.
Ja, ja, klar.
Und dann weil
er schläft
ich,
gern noch ein bisschen länger.
Womit hast du mich besonders enttäuscht? Mhm. Der andere muss ruhig sein.
Oh, und das ist schwer.
Und dann genauso andersrum.
Und bist du dann gut ruhig? Bist du gut ruhig, wenn er über dich kritisiert?
Oberhalb der Tischplatte, ja. Unterhalb nicht. Und ich tue dann immer so, als müsste der Hund gerade raus. Und dann die dritte Frage ist, und was wünschst du dir für die nächste Woche? Und das ist großartig. Also das habe ich mir dann so ausgedacht.
Und wie lange dauert das dann so? Also reden wir da über eine halbe Stunde oder reden wir über 4,5 Stunden?
Das kommt drauf an. Das kommt drauf an, wie gerade die Stimmung ist und wie die Lage ist. Manchmal dauert das ganze Feedback, Wartungsgespräch, 5 Minuten und dann geht es über in Fun und Spaß und was macht der Freund oder der oder was machen die Kinder oder wo fahren wir hin in den Urlaub oder auch nicht. Und hat der Hund jetzt Parodontose oder nicht? Luna hatte Parodontose, ganz schlimm, und hatte eine OP deshalb. Und hier wurden 3 Zähne gezogen.
Ist das Zahnsteinentfernung oder ist das, wenn das Zahnfleisch freiliegt?
Das ist Zahnsteinentfernung, aber die war so, ich kam mit dem Zähneputzen, musste ja bei den kleinen Hunden, sie ist ein Maltipoo, kam ich nicht mehr hin. Und dann war hier hinten alles entzündet und dann haben sie es rausgezogen. Und dann hatte sie eine OP. Also das sind dann so mehr unsere Themen.
Die Zähne müssen raus.
Du bist ja 7.
Oh Gott. Naja. So, jetzt möchte ich mit dir über deine neue Serie sprechen, die sehr gelobt wird und einen geilen Titel hat, nämlich Call My Agent. Worum geht's in Call My Agent?
Call My Agent Berlin ist ein Remake von einer französischen Serie, die davon handelt, hinter die Kulissen zu schauen, was wirklich im Entertainment-Business so abgeht.
Ja.
Und das ist sehr, sehr komisch. Es sind bei uns, glaube ich, 8 Folgen. Und
alle spielen damit.
Jeder der Stars hat eine Folge. Mhm. Es ist der, ich glaube, Emilia Schüle, Frederik Lau, Heiner Lauterbach, Katja Riemann, Heike Mackert, Iris Berben und ich. So ungefähr. Ich kriege es nicht genau hin. Und meine Folge ist die, dass die anfängt und du siehst mich vor einer ganz besonderen Kulisse mit Kühen. Und das ist so eine romantische Szene, die überhaupt nicht romantisch ist und auch gar nicht komisch, aber alle so lachen bei einem Witz. Aber ich merke, dass das alles nicht echt ist und ich habe einfach die Schnauze voll und gehe dann ab vom Set zu meiner Agentin und sage, ich höre jetzt auf mit der Schauspielerei, ich habe die Schnauze voll. Ich will nicht mehr, ich werde jetzt Comedian. Und die hat halt nur so Ja-Sager um sich rum. Und dass sie jetzt denkt, sie ist wirklich unfassbar komisch.
Komisch, ja, ja.
Und die ist überhaupt nicht komisch. Und da siehst du das, wie die in der Maske sitzt und dann sagt du, und jetzt, ich habe die Schnauze voll, immer in diesen Arthouse-Filmen, im schwarzen Rollkragenpullover, rauchend, depressiv.
Ich will einfach mal uns so rum Witze machen.
Ja. Mit dem Rollkragenpulli rauchend, depressiv durch Berlin zu wandern. Ich will es einfach nicht mehr. Und die Agentin ist vollkommen fertig, weil natürlich die Einnahmen dadurch wegbrechen.
Ja.
Und dann sage ich, ich werde jetzt Stand-Up-Comedian. Und dann siehst du mich, wie ich in so einen Comedy-Store gehe mit der Agentin. Und dann treffen wir einen Comedian. Und dann sage ich, du, ich kann das. Ich werde einfach vor dir auftreten. Da sagt er, das kannst du nicht. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um überhaupt das Timing und so rauszukriegen. Dann sage ich, du hast ja auch keine Ahnung, aber ich kann das, weil ich bin ja wirklich witzig. Und dann erlebst du, wie sie im Lauf der Geschichte total scheitert und eine fette Bauchlandung macht. Und ich stehe wirklich in einem ausverkauften Theater und versuche komisch zu sein.
Und es funktioniert
klappt
nicht.
Nichts. Das, und irgendwann werde ich so sauer, dass ich anfange, das Publikum zu beschimpfen.
Ja, das ist dann immer eine gern genommene Ausfahrt.
Genau, dann werde ich selber. Die Leute fangen an zu lachen. Und es kriegt irgendwie
einen Twist.
Geht doch noch gut. Und am Ende der Folge siehst du mich wieder mit schwarzem Rollkragenpullover rauchend, tragisch, depressiv durch die Straßen von Berlin wandern.
Na gut, hat alles nichts gebracht. Wir alle kennen den Moment, wenn man denkt, ach, ich gehe da mal auf eine Bühne und das wird schon und alle Herzen fliegen mir zu. Oder um ehrlich zu sein, ich habe mir einfach auch total oft überhaupt nichts überlegt. Ich dachte mir, es reicht einfach nur im Kleid auf die Bühne zu gehen und so. Und dann, man kann sich ja nicht vorstellen, wie feindlich diese Atmosphäre sein kann, der Leute, die so sitzen, wirklich so und so, ja, Puppi, zeig mal, was du mitgebracht hast, so, ja. Also es ist eben nicht immer freundlich. Das muss man sich auch
meistens nicht
ein bisschen erarbeiten. So. Und das ist gar nicht so einfach.
Wirklich. Nee, so ist es oft leider nicht.
Vernasch mich. Zeigt uns die Veronika, weil
ich
du hast
die
meine Waffeln probiert.
Sehr lecker.
Ich finde es ganz toll, dass du davon gegessen hast. Doch du machst nicht. Wirklich alles, was du sollst hier heute.
Echt?
Ja.
Was kommt noch?
Ich würde mal sagen, das Schlimmste haben wir schon geschafft. Ich habe noch ein paar Fragen und zwar aus unserer Rubrik, wie finden wir eigentlich? Wie finden wir es eigentlich, Bilder von sich selbst in die Wohnung zu hängen?
Also von der Familie, ja.
Da ist man ja auch mal selber. drauf.
Ist man auch mal selber drauf, ja.
Also ich finde, es sei denn, Warhol hat einen irgendwie so, weißt du, wie
oh ja, hab ich.
Diane Fürstenberg irgendwie gemalt.
Karl Lagerfeld hat mich porträtiert und
im Ernst?
Davon habe ich, der hat mir dann persönlich das so Bilder, zwei so große handsignierte Bilder, die hängen bei uns im Keller, immerhin.
Aber das finde ich toll. Und dein Keller ist sicher so, dass man da auch wohnen könnte.
Nicht wirklich, aber...
Ist das da, wo die Kartoffeln liegen?
Nebenan, ja.
Was sagen wir dem Karl nicht? Das hört er jetzt nicht mehr, hört er nicht mehr. Ich weiß einiges über dich, aber lang nicht genug. Also ich wüsste gerne mehr. Also ist das gut, wenn man nicht alles als Schauspieler preisgibt, vor allem wenn es ins Private reingeht?
Du kennst das ja auch, wenn dann plötzlich die Paparazzis im eigenen Garten stehen.
Das hatte ich noch nicht, ehrlich gesagt.
Also sowas ist nicht so schön. Oder über die Zäune springen, um da reinzukommen. Und
zu bestimmten Gelegenheiten oder ist das einfach tägliches Geschäft bei dir?
Nee, zu bestimmten Gelegenheiten.
Mhm. Okay.
Und das macht keinen Spaß und deshalb ist es ganz wichtig, dass man gewisse Dinge wie die Adresse oder einfach, dass man einfach manche Dinge für sich behält. Aber trotzdem ist es mir ja wichtig, dass ich mich vollkommen aufmache, wenn ich auf der Bühne stehe oder vor der Kamera und absolut, ich bin nicht perfekt, aber ich bin echt. Und das leiste ich mir.
Es gibt eben ja auch viele, die mit Sicherheit beruflich die gleichen Maxime haben und trotzdem dann halt sehr viel von sich erzählen und so. Und ich erinnere mich jetzt nicht daran, dass ich von dir was kenne. Ich weiß nicht, wie dein Haus innen oder außen aussieht.
Nee,
das
gibt's nicht.
Ich weiß das alles nicht. Ich kenne auch keine privaten Bilder von dir und Carsten Maschmeyer. Ich kenne das alles nicht. Also da gibt's berufliche, da gibt's Red Carpet Sachen, aber mehr gibt's dann eben auch nicht. Das ist schon sehr bewusst, oder?
Ja.
Finde ich gut. Ich stelle es mir schrecklich vor, wenn man alles erzählt hat, weil man kriegt es nicht mehr zurückgedreht und ich bin mir sicher, jeder kommt irgendwann an den Punkt, wo er sich denkt, scheiße, ich habe irgendwie alles rausgequatscht und jetzt ist nichts mehr, gehört mir alleine. Hast du, als du Carsten kennengelernt hast, so zum Beispiel, das sind ja dann auch mal so ein paar Wochen, wo man sich vielleicht trifft, mal bei ihm, mal bei dir, wo es noch keiner weiß. Ist er dann da mit Perücke und angeklebtem Bart und, nee, muss er gar nicht, ja, also abrasiertem Bart und und Trenchcoat irgendwie bei dir rein und rausgegangen, weil das sind ja genau die Momente.
Das war ganz schlimm. Du hast ja gar keine Chance, wen kennenzulernen.
Ja, einfach mal so.
Ohne diesen Stress. Also wirklich ihn kennenzulernen. Weil die saßen in den Büschen. Die waren überall. Überall. Fünf Autos hinter uns und versucht.
Wie fürchterlich.
Da kann ich nur Michelle Hunzinger applaudieren, die ich zitieren möchte und wo ich gestern noch gelesen habe über sie, dass sie gesagt hat, die ersten 3 Monate gibt es keine Fotos von ihr, wenn sie wen neuen kennenlernt. Bester Treffpunkt sind Tiefgaragen.
Stell dir das mal vor. Es ist auch echt mühsam. Und wir alle, die wir schon in Tiefgaragen auf Rückbänken in unbequemen Autos lagen. Wir Prominente, wir wünschen uns auch ein bisschen mehr Freiheit.
Barbara, da lobe ich mir den 7,5-Tonner.
Aber ehrlich, da ist die Frau Ferris natürlich deutlich im Vorteil.
Du weißt ja nicht, wie dahin die Ladefläche aussieht.
Ja, aber die kann man sich ja dann noch individuell gestalten.
Genau,
für
dann machst
Event.
Du die Plane zu und
oh
dann
Gott,
bist du sicher.
Oh Gott, ist das toll. Hm. Also man sieht schon mal, die Ferris ist wieder einen Schritt voraus. Wir gucken deine Serie. Wir sind überhaupt auf deinen Spuren, kann ich dir sagen. Und ich würde vorschlagen, du kommst jetzt in regelmäßigen Abständen.
Ich würde mich so sehr freuen. Das
oder?
Macht so Spaß.
Es ist
du bist
schön,
eine ganz
oder?
Tolle Frau. Du bist eine absolute Ausnahmeerscheinung, weil du eine der ganz wenigen bist, die ein großes Herz haben. Du hast eine freche Schnauze, aber bei dir ist unter allem, über allem die Sympathie und die Liebesfähigkeit zu dir selber und zu deinem Gegenüber. Und dafür ein großes Applaus an
vielen
Barbara
Dank
Schöneberger.
An meine Eltern vor allem, weil die haben mir die Liebesfähigkeit zu mir selbst ja mitgegeben.
Toll.
Aber das
na,
haben wir
auch.
Alle unseren Eltern zu verdanken. Weißt ja. du, irgendwie so ein bisschen diese solide, normale Zugang zu sich selber irgendwie. Das ist
stimmt.
schon mal ganz gut.
Das stimmt. Ja, aber trotzdem tust du viel dafür, dass du dir das nicht nehmen lässt.
Das stimmt. Aber ich bin auch sehr Teflon beschichtet, kann ich dir sagen. Also ich habe nicht so gekämpft, wie du das jetzt vorhin so beschrieben hast. Ich habe einfach ganz viel auch nicht mitgekriegt. Also
toll.
Ich glaube, ich war in vielen Punkten einfach sehr männlich. Also weißt du, mir wird jetzt auch im Nachhinein immer so wieder so angedichtet, ja, du hast ja für die Frauen im deutschen Fernsehen und so. Und um ehrlich zu sein, ich habe für überhaupt niemanden irgendwas. Ich habe einfach nur vor mich hingewurschtelt und habe mit einem großen Selbstverständnis das gemacht. Und im Nachhinein wird es mir fast so ein bisschen politisch gut gemeint irgendwie ausgelegt. Und das war überhaupt nicht so meine Absicht, weil ich mich sehr männlich, sehr selbstverständlich einfach weiter bewegt habe. Ich habe überhaupt nicht über irgendwas nachgedacht.
Da haben wir aber auch was gemeinsam, egal welche Rückschläge waren. Ich bin aufgestanden, habe weitergemacht.
Ja.
Weil es immer für mich, Qualität setzt sich durch. Auf Dauer kommt keiner dran vorbei.
Ja, so, das war nicht immer meine Haltung. Also ich habe schon zwischendurch auch mal gedacht, oh Gott. Also ich war nicht immer total überzeugt von der Qualität meiner Handlung, aber ich habe mir irgendwie gedacht, ach komm, also ich weiß gar nicht, was ich mir überhaupt gedacht habe, ehrlich gesagt. Ich habe einfach weiter gewurschtelt. Aber heute sind wir hier und unterhalten uns und darauf kommt es an. Veronika.
Und wir haben Spaß.
Prost.
Prost, die Flasche ist leer.
Ja, alles ist leer. Die Waffeln sind gegessen, das Kartoffelgratin ist vertilgt. Jetzt müssen wir auch aufhören, es gibt nichts mehr zu essen. Tschüss.
Okay, ciao.
Und Waffeln gegessen hat sie auch. Das gefällt mir natürlich.
Das ist super. Und wir haben wahnsinnig viel über Kartoffeln gelernt. Hätte man jetzt auch nicht gedacht, wenn man Veronika Ferres einlädt, oder?
Nee, aber ich meine, also ich glaube, das Kartoffelthema, das hat sie schon aus allen Richtungen natürlich beleuchtet. Und das begegnet ihr immer mal wieder. Da waren wir jetzt vielleicht nicht originell, aber ich glaube, so viel zu essen wie bei uns in der Show gab es noch nie. Also, wir freuen uns, dass ihr da wart. Wir freuen uns, dass Veronika da war. Und nächste Woche gibt's einen neuen Gast. Ciao.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de